Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Ausgabe zu Mythen und Vorurteilen rund um ADHS. Wenn Sie den ersten Teil mit Dr. Alvarez Fischer, Dr. Fleischmann und Dr. Rudolph noch nicht gehört haben, dann lege ich Ihnen diesen ans Herz, weil auch dieser zweite Teil aus demselben Gespräch stammt wie der erste. Zusammenhänge sind dann einfach leichter zu verstehen. Legen wir los und springen in das Gespräch. ADHS wird doch mit Drogen behandelt. Auf dieses Vorurteil haben Jürgen Fleischmann, Daniel Alvarez Fischer und Matthias Rudolph Folgendes geantwortet.
Das stimmt. Ja.
Ja.
Aber.
Ich wusste, dass dieses Aber kommt.
Ja. Ja, jeder weiß, Drogen haben Nebenwirkungen. Manchmal kommen ja Eltern und sagen, können wir das nicht natürlich behandeln? Können wir das nicht natürlich machen? Sage ich, doch, wir können das natürlich machen. Mit Tabak, mit Meertreubel aus dem wird Amphetamin gewonnen. Wir können das natürlich behandeln. Aber die natürlichen Substanzen, mit denen wir das behandeln könnten, also Tabak rauchen lassen zum Beispiel, hat zu viel Nebenwirkungen. Und weil das zu viel Nebenwirkungen hat, hat man die Medikamente erfunden.
Hm. Auch ich muss immer ein bisschen schmunzeln, auch nicht nur bei ADHS kommen Patienten und sagen, ja, ich möchte gerne was Natürliches nehmen bei Depressionen. Johanniskraut zum Beispiel wirkt wunderbar. Man muss sich immer klar machen, biologische Stoffe sind Stoffgemische. Das heißt, das sind 40, 50 biogene Amine, die muss ja der Körper alle verstoffwechseln. Und die machen hinterher auch die Interaktionsschwierigkeiten in der Leber. Deswegen, die besetzen am Ende mit einem der biogenen Amine genau die gleichen Rezeptor wie Medikamente auch. Aber es ist zielgerichteter, präziser quasi dann eben auch mit dafür hergestellten Medikamenten das zu behandeln.
Das ist auch eine der Mythen, Herr Schiffer, die ich bald auch nicht mehr hören kann, weil natürlich auch KollegInnen mir sagen, ja, kein Wunder, dass deine Patienten gern zu dir kommen, du bist ja der Dealer im weißen Kittel.
Ja.
Und ich sag mal, im Sinne einer unbewussten Selbstmedikation, also etwa zur Bewältigung von innerer Unruhe, von erhöhter Anspannung, konsumieren tatsächlich viele Menschen mit einer ADS legale oder illegale Drogen. Der Jürgen hat es eben ja schon erwähnt. Aber die meisten dieser Substanzen haben doch gemeinsam, dass sie im Endeffekt eben zu der Erhöhung des Dopaminspiegels im Gehirn führen. Und dann setze ich doch lieber ein gezielt erstelltes Medikament ein, das, wie die Kollegen eben schon sagten, dann wirklich auch deutlich weniger Nebenwirkungen oder unerwünschten Wirkungen haben, als dann eben die Patienten dann selber sozusagen experimentieren zu lassen. Was hilft mir denn? Denn das ist ja auch was die Patienten mir berichten. Ja, ich habe schon Kokain konsumiert, aber ich merke eben dann, ich kann mich besser konzentrieren. Ne? Und ich nehme eben nicht das Medikament, wie es Drogensüchtige nehmen, um irgendeinen Kick zu bekommen. Das ist der Unterschied.
Und Medikamente machen nicht abhängig. Patienten verstehen häufig unter Abhängigkeit was anderes als der Psychiater. Diagnosekriterium für eine Abhängigkeit wäre eben auch Kontrollverlust oder Vernachlässigung von sozialen Pflichten. Ich habe noch nie einen Patienten gesehen, der gesagt hat, oh Mann, ich muss mehr Medikamente nehmen, ich drücke mir jetzt 3, 4 aus der...
Aber Moment. Ich springe jetzt hier mal in der Liste meiner Mythen mal. Psychopharmaka sind doch super gefährlich. Ich meine, die sind BTM, da gibt es diese Regularien, davon werde ich doch hundertprozentig abhängig.
Dass Amphetamine unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt wurden, das hing mit Doping zusammen, mit Sportdoping. Bis vor 30, 40 Jahren war das große Mode, sich mit Amphetaminen zu höherer Leistung zu pushen. Und dann hat man das unter diesen Kontrollmechanismus gesetzt. Aber nicht, weil es ein Betäubungsmittel wäre, von dem man süchtig werden könnte. Da gibt es genügend Studien, die das nachweisen. Im Übrigen kann man das auch selber feststellen. Also die Patienten, die das Medikament bekommen, viele von denen nehmen es ja nicht an jedem Tag. Die nehmen es am Wochenende nicht, die nehmen es in Ferien nicht. Und wenn Eltern mich sowas fragen, dann sage ich immer, sagen Sie mal einem Raucher, du musst am Wochenende nicht rauchen oder in Sommerferien. Ja, der wird Ihnen einen Vogel zeigen. Ja, der ist süchtig. Ja, aber die Kinder verzichten gerne in den Ferien zum Beispiel auf die Medikamente. Ja, einige brauchen es natürlich dennoch, aber sie brauchen es. Sie könnten darauf verzichten. Also sie kriegen keinen Entzug, wenn sie es nicht nehmen würden.
Und es ist im Erwachsenenalter, genauso wie der Jürgen eben bei den Kindern erzählt, Tatsächlich ist es eher andersrum, dass ich die Patientinnen und Patienten eher motivieren muss, es wirklich regelmäßig und kontinuierlich einzunehmen. Mhm. Und es ist sogar genau andersrum, gerade Patientinnen und Patienten, die in einem kreativen Bereich tätig sind, im Bereich der Medien tätig sind, die haben eher Angst, ein Patient sagt sie mir mal, ein Redakteur, er hat Angst unter der Medikation, sein USP zu verlieren, sein Unique Selling Point, eben seine Kreativität. Also tatsächlich die Angst zu haben, dass man dort Abhängige produziert, stimmt einfach hinten und vorne nicht.
Außerdem die Entwicklung von Abhängigkeit hat viel auch mit Kinetik zu tun. Es braucht quasi das unmittelbare Andocken von der Aufnahme der Substanz im Gehirn.
Es muss knallen, wenn man es nimmt.
Genau. Und das ist eben bei den Medikamenten nicht so. Die haben eine Anflutungsmaxima, die liegt bei 30 Minuten. Das kann unser Gehirn schon nicht mehr lernen. Ich vergleiche es immer so ein bisschen wie beim Autofahren. Dass wir geblitzt werden, ist zwar eine technische Voraussetzung, aber der Lernerfolg, wenn wir nicht geblitzt würden beim zu schnell fahren, würde das keinen Einfluss auf unser Verkehrsverhalten haben, weil wenn wir den Bußgeldbescheid bekommen, das kriegt unser Gehirn schon nicht mehr zusammen, sondern es braucht wirklich, ich bin zu schnell und dann werde ich geflasht. Ja. Die unmittelbare Reaktion, das ist das, was unser Gehirn lernen kann. Das andere ist schön, aber es lernt unser Gehirn nicht.
Ein Hinweis vielleicht eben noch, wir haben über natürlich gesprochen, das wissen Sie ja auch, Polypharmazie ist natürlich im Gegenteil, was sich Leute dann freiverkäuflich noch besorgen. Auch das sind potente Mittel. Johanniskraut kann zu ganz vielen Interaktionen zum Beispiel führen, hat man manchmal nicht auf dem Schirm. Jetzt habe ich verstanden, also es reicht nicht auf die Alm, an die frische Luft, sondern wir haben ein Problem, da können wir agieren. Und jetzt, Matthias Rudolph, gerade was gesagt, der will seinen USP nicht verlieren, durch Medikation. Ja, klar will der den nicht verlieren, weil was passiert, wenn ich Medikamente nehme? Ich stell die Leute doch ruhig. Dafür sind die Medikamente doch da.
Das suggeriert auch der Begriff Betäubungsmittel, ne?
Eben.
Dass man betäubt oder ruhig gestellt wird. Sehen Sie, Herr Schiffbauer, das ist ja genau das Besondere an der Medikation, dass ich die Medikation langsam eindosiere bis genau zu dem Punkt, wo die Konzentration und Aufmerksamkeit, die Impulskontrollstörung besser wird, ohne dass ich natürlich diesen sedierenden Effekt habe, den ja keiner will. Und letztlich ist es aber auch so, wenn ich überdosiere, wenn ich zu viel dosiere, werden die Patienten ja gar nicht immer müder, sondern immer aufgekratzter.
Okay.
Also das, was von außen beobachtet wird, ich glaube, der Jürgen kann das sicher besser noch erzählen aus der Kinder- und Jugendperspektive, dass die Kinder eben ruhiger werden, weil sie konzentriert und aufmerksamer sind.
Ich mal das sogar auf. Ich mal auf, wie das Gehirn funktioniert. Also so Hirnzellen und dann fließt ein Strom und kommt zur Synapse, zur Verbindungsstelle von Hirnzellen und führt da zur Ausschüttung von Botenstoffen. Und solange die Botenstoffe im Spalt zwischen den zwei Hirnzellen im synaptischen Spalt aktiv sind, fließt der Strom weiter. Mal grob vereinfachend gesagt. Die Botenstoffe werden nicht verbraucht, die werden wieder zurücktransportiert. Und im Selbststeuerungszentrum des Gehirns, da wo die Exekutivfunktionen sind, da wird der Botenstoff Dopamin zu schnell wieder zurückgeholt, sodass wir von dem, was wir uns vorgenommen haben zu tun, willentlich tun wollen, abgelenkt werden können. Und jetzt greifen die Medikamente ein, bremsen den Rücktransport der Botenstoffe und das, was ich angefangen habe zu tun, kann ich ohne Ablenkung zu Ende bringen. Ich sag den Kindern, wenn du angefangen hast, Quatsch zu machen, dann kannst du mit Hilfe des Medikaments ohne Ablenkung Quatsch machen.
Klasse. Da freuen sich die Eltern dann immer, wenn sie mit dabei sind. Ja,
es liegt nur an dir. Dieses Medikament macht nichts mit dir, was du nicht willst. Und wenn du tatsächlich vorhast, einen langweiligen Lehrer zuzuhören, dann hilft dir das Medikament, dass du das auch tun kannst.
Und Sie erinnern sich vielleicht an die Folge, die wir zur Angst gemacht haben. Da hatten wir das ja auch schon gesagt. Die Medikamente nehmen nicht die Angst weg. Die Medikamente verändern nicht, was wir denken. Die Medikamente machen nicht David aus Daniel. Die Medikamente schaffen ein anderes Erleben von den Symptomen. Aber wir bleiben wir selbst. Die Persönlichkeit wird nicht verändert. Wenn das so wäre, würde ich die Medikamente nicht verschreiben.
Genau. Also die helfen, dass wir das tun können, was wir tun wollen. Und das, was Dani gesagt hat, ist auf Englisch sehr schön zusammengefasst im Satz Pills don't give skills.
Okay, ich habe noch zwei Vorurteile, die möchte ich noch zusammenziehen. Und zwar ein bisschen in die Richtung, Medikamente habe ich verstanden, schön und gut, aber die nutzen sie alle nur, um ihren Job ein bisschen zu vereinfachen. Also, wir könnten ordentlich erziehen, dann brauche ich keine Medikamente, oder aber eine Psychotherapie, wenn ich das mit dem Erziehen nicht hinkriege, die wird ja wohl ausreichen. Also diese Medikamente, das ist doch nur, weil ich die anderen Dinge eben nicht kann. Ich kann nicht ordentlich erziehen oder ich habe keine Zeit für Psychotherapie.
Jetzt habe ich eben schon gesagt, Pills don't give skills. Das heißt, es bringt überhaupt nichts. Das ist ja die Krux, dass heute noch viele Ärzte meinen, dieses Kind hat Probleme, ich gebe dem jetzt einfach mal Methylphenidat, dann wird es schon gut werden. Mhm. So ist die Substanz ja auch in Verruf gekommen. Mhm. Ja, weil es bringt überhaupt nichts. Wenn die Kinder nicht wissen, und auch Siebenjährigen kann man das schon erklären, wenn die nicht wissen, ich muss wollen und dann hilft das Medikament, dann kann es nicht klappen. Ja, das heißt also, meine Aufgabe als Arzt ist es, denen das zu erklären. Ich sage denen zum Beispiel, wenn du eine Brille brauchst, um von der Tafel zu lesen und kriegst die Brille, dann kannst du mit der Brille auch besser aus dem Fenster gucken. Mhm. Dass du dann nicht in der Schule besser wirst, liegt nicht an der Brille.
Es ist tatsächlich umgekehrt. Ich hatte auch schon den Fall, dass jemand sagte, Mensch, ich brauche so und so lange für die und die Arbeitsaufgabe, die ich habe. Und mir das sehr normal vorkam. Und er sagte, aber ich möchte doch gerne was haben, vielleicht kann ich das ja schneller dann schaffen. Mhm. Das sind ja keine, also solchen Menschen würden wir ja als Ärzte nie die Medikamente verschreiben.
Mhm. Sehen Sie, Herr Schiffbauer, ich bin wirklich Psychotherapeut, Verhaltenstherapeut mit Leib und Seele. Und für mich steht normalerweise die Psychotherapie wirklich auch immer an erster Stelle. Aber beim ADS macht es einfach keinen Sinn. Es gibt eine große Studie, die das einfach mal verglichen hat. Psychotherapie, Verhaltenstherapie verglichen mit, ergänzt durch Methylphenidat. Und dann haben die andere Hälfte der Patienten haben ein Placebo bekommen, also eine Traubenzuckertablette. Und da hat man das nochmal deutlich gesehen. Der Jürgen hat das eben erklärt, wie das mit dem Gehirnstoffwechsel zusammenhängt. Viele der ADS-Betroffenen können überhaupt erst der Psychotherapie wirklich folgen oder von Psychotherapie oder Coaching, Ergotherapie profitieren, wenn der Gehirnstoffwechsel einfach auf Niveau ist, wie bei jemand anders auch. Und dann können die mitmachen. Also es ist eben so, Medikation ersetzt Psychotherapie nicht, aber macht Psychotherapie oft erst möglich.
Und auch hier wieder vielleicht der Vergleich zu der Depression. Auch da ist es ja nicht so, dass wir sagen, entweder Psychotherapie oder Medikamente, sondern klar, bei leichtgradigen, mittelgradigen Depressionen kann man sagen, es ist ungefähr gleich wirksam, aber eigentlich ist die Kombination wirksamer als die Monotherapie.
Und damit sind wir am Ende dieses zweiten Teils. Und ich hoffe, wir konnten sachlich Mythen zu ADHS einordnen und entkräften. Ich finde das wichtig, weil Menschen, die von ADHS betroffen sind, damit schon genug Herausforderungen haben. Sich dann möglicherweise in Kontexten noch rechtfertigen, sich erklären zu müssen, das sollte einfach nicht sein. Und ich freue mich, wenn Sie diese beiden Ausgaben als Einladung sehen, sich mit dem Thema ADHS tiefergehend zu beschäftigen. Dazu haben wir natürlich viele spannende weitere Folgen in unserem Podcast. Aber beispielsweise Selbsthilfeorganisationen wie ADHS Deutschland halten auch viele belastbare Informationen bereit. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören und sage Tschüss. Bis dahin.